In Bayreuth sind zwei Männer verhaftet worden. Ihnen wird vorgeworfen, für einen russischen Geheimdienst spioniert zu haben. Einer war wohl sogar bereit, Anschläge auf Militäreinrichtungen zu verüben. Gleichzeitig wird in Berlin einem BND-Mitarbeiter der Prozess gemacht. Auch er soll für einen russischen Dienst spioniert haben. Was bedeuten diese Fälle für die Sicherheit in Deutschland? Darüber habe ich mit Christoph Koopmann gesprochen. Er berichtet für die SZ über innere Sicherheit und Kriminalität. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und entschuldige mich für meine sehr erkältete Stimme. Schön, dass Sie mir trotzdem zuhören. Am Donnerstagmorgen ist bekannt geworden, dass am Mittwoch im bayerischen Bayreuth zwei Deutschrussen verhaftet worden sind. Ihnen wird Spionage für einen russischen Geheimdienst vorgeworfen. Im Fall von einem von den beiden sind die Vorwürfe besonders krass. Er soll sich bereit erklärt haben, in Deutschland Sprengstoff- und Brandanschläge zu verüben. Und zwar auf militärisch genutzte Infrastruktur und auf deutsche Industriestandorte. Ziel soll dabei gewesen sein, die militärische Unterstützung von Deutschland an die Ukraine zu unterminieren. Und das ist nicht der einzige Fall. In Berlin ist am heutigen Donnerstag ein Prozess weitergegangen, in dem sich zwei andere Männer verantworten müssen. Der Vorwurf, auch sie sollen Informationen an einen russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Einer der beiden, Carsten L., ist noch dazu ausgerechnet Mitarbeiter des BND, des Deutschen Bundesnachrichtendienstes. Er sitzt seit Dezember 2022 in Haft. Mitangeklagt und gleichzeitig Hauptbelastungszeuge ist Arthur E. Worum geht's da jetzt genau? Dieser Arthur E., der soll im Auftrag von BND-Mann Carsten L. Unterlagen mit Informationen nach Russland gebracht haben und dort an einen vermeintlichen russischen Geschäftsmann übergeben haben. Es steht im Raum, dass Carsten L. beim BND in Wahrheit für einen russischen Nachrichtendienst aktiv gewesen sein könnte, als sogenannter Maulwurf. Zwei Fälle, in denen Männer in Deutschland offenbar für russische Geheimdienste tätig sind. Wie gefährlich ist das für die Sicherheit in Deutschland? Darüber habe ich mit Christoph Koopmann gesprochen. Ich habe ihn kurz nach der Verhandlung gegen BND-Mann Carsten L. im Gerichtsgebäude in Berlin erreicht. Christoph, du bist ja heute den zweiten Tag in Berlin beim Prozess. Wie verteidigt sich dieser Carsten L.?
Im Grunde verteidigt er sich, indem er alle Vorwürfe abstreitet. Seine Verteidiger versuchen, so gut wie in jedem Punkt, die Darstellung seines Mitangeklagten, desjenigen, der die Geheimdokumente nach Russland geschafft haben soll, zu widerlegen und ihn als unglaubwürdig darzustellen.
Was sagt denn der andere Mann im Kern?
Der andere Mann sagt im Kern, dass er über Geschäftsbeziehungen mal einen Russen kennengelernt habe, der gute Beziehungen in den russischen Sicherheitsapparat hat. Über den wiederum kam wohl dieser Kontakt zum FSB zustande, von dem der Arthur E., dieser vermeintliche Bote, aber erst gar nichts gewusst haben soll. Also er stellt es so dar, dass der BND-Mitarbeiter Carsten L. ihn gebeten habe, doch mal Dokumente nach Russland zu schaffen. Und er hat gedacht, er handelt im Auftrag des BND, also im Auftrag der Bundesrepublik, und hat das mal gemacht und erst viel später verstanden, dass der FSB dahinter steckt, also der russische Geheimdienst. Und im Grunde sagt er, er sei da so ein bisschen reingerutscht in die Spionage.
Okay, und für wie glaubhaft hältst du das, was der Carsten L. sagt?
Es wäre schon ein großer Zufall, wenn ausgerechnet diese Geheimdokumente aus dem BND, auf die dieser Carsten L. nachweislich zugegriffen hat, plötzlich auf unerklärlichem Wege zum einen in Moskau landen und zum anderen vor allem auf dem Handy von Arthur E., mit dem dieser Carsten L. nachweislich bekannt ist. Also muss man dann schon an sehr, sehr große Zufälle glauben. Andererseits hat heute die Verteidigung von Carsten L. versucht, sehr minutiös nachzuzeichnen, wann er auf diese Dokumente überhaupt zugegriffen hat. Und das widerspricht zumindest in Teilen der Darstellung der Anklage. Also da gibt es noch einigen Klärungsbedarf.
Wie ist das Ganze denn überhaupt rausgekommen? Also hat dieser Arthur E. ausgepackt?
Rausgekommen ist es ursprünglich, weil ein befreundeter Geheimdienst, also ein anderer westlicher Geheimdienst, mitbekommen hat, dass die Russen wohl auf irgendeinem Wege erfahren haben, wie der Westen seine Kommunikation abhört. Also russische Armeekommunikation oder die Kommunikation der Wagner-Söldner. Das war sozusagen der Anfangsverdacht. Dann hat man das schon auf Carsten L. eingrenzen können, kam sehr schnell darauf, dass es aus dem BND kommt. Das Leck kam relativ schnell auf Carsten L. Darüber eben auch auf seinen Bekannten Arthur E. Und der hat dann über Monate den Ermittlern so seine Sicht der Dinge erzählt und hat auch im Prozess hier im Januar schon ausgepackt, wenn man das so sagen möchte. Ja.
Welcher Schaden ist denn in dem Fall jetzt überhaupt entstanden? Kann man das sagen?
Das ist auch noch Gegenstand des Verfahrens. Was bisher bekannt ist, ist zum Beispiel, dass die russischen Geheimdienste über dieses Leak darauf gekommen sind, dass der Westen Zugriff hat auf eine Kommunikations-App der Wagner-Söldner. Und da wurde dann auch sehr schnell die Kommunikation eingestellt oder eingeschränkt, sodass man da eigentlich nicht mehr viel wesentliche Informationen bekommen hat. Also würde ich schon sagen, in dem Sinne erheblicher Schaden. Und der BND ist ja aber in so einer gewissen Zwischenrolle oder muss gucken, wie er das darstellt. Also der Präsident des BND, der hier neulich ausgesagt hat, hat es in der Metapher dargestellt, das sei vergleichbar mit einem Flugzeugabsturz, der in jedem Fall eine Katastrophe ist, aber in einem Flugzeug mit 100 Passagieren seien 80 gestorben und 20 hätten überlebt. Also sozusagen Glück im Unglück. Bisschen schiefes Bild vielleicht, aber Katastrophe, aber nicht Vollkatastrophe. So grob lässt sich das, glaube ich, übersetzen.
Dann mal kurz noch zu dem anderen Fall, und zwar der Verhaftung von zwei deutsch-russischen Männern in Bayreuth. Wie dramatisch ist denn das, was den beiden vorgeworfen wird?
Also zum einen ist es ein Fall, der ins Bild passt. Also seit mindestens Beginn des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine hat sich auch das Interesse Russlands enorm verschärft, auch im Westen, in den Unterstützerländern der Ukraine, noch mehr zu spionieren als ohnehin schon. Und das ist jetzt aber schon wirklich ein herausgehobener Fall, würde ich sagen, weil es exemplarisch steht für die Methoden der russischen Geheimdienste, eben Sympathisanten, auf welche Weise auch immer, in westlichen Ländern anzuwerben und die für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, spionieren zu lassen und in dem Fall eben nicht nur Auskundschaften von Militäreinrichtungen und Industrie, sondern es gab, so sieht es der Generalbundesanwalt, ja auch den Plan, dass ein Beschuldigter, dieser Dieter S., sogar Militäranlagen sabotieren sollte. Also ob das jetzt Bahngleise waren, über die Waffenlieferungen laufen oder andere, das steht noch nicht ganz fest oder ist noch nicht öffentlich, aber das ist schon ein ganz erheblicher Vorwurf.
Bislang ist es ja offenbar immer gelungen, dann diejenigen rechtzeitig zu schnappen. Was würdest du sagen, wie groß ist die reale Gefahr, die davon für Deutschland ausgeht?
Die Gefahr ist enorm, würde ich sagen. Nach allem, was wir so hören aus Sicherheitskreisen von Leuten, die sich mit russischer Spionage hier in Deutschland beschäftigen, muss man davon ausgehen, dass das jetzt nicht die einzigen beiden russischen Spione sind, die sich hier rumtreiben und die hier Unwesen hier treiben. Deutschland hat sich jetzt in den letzten Monaten und in den letzten knapp 2 Jahren viel Mühe gegeben, zumindest so die offiziellen Geheimdienstvertreter Russlands aus dem Land zu bekommen, die ganz oft getarnt sind als Diplomaten in der Botschaft und in den Konsulaten. Da wurde eine höhere zweistellige Zahl an Spionen, an Mutmaßlichen schon ausgewiesen. Und die Russen suchen nach Ausweichmöglichkeiten. Und das können eben auch zwei Deutschrussen aus Bayreuth sein, wie man jetzt gesehen hat. Aber man kann sehr stark davon ausgehen, da gibt es noch wesentlich viel mehr. Und es scheint ja wohl auch so zu sein, dass einer der beiden auch den Auftrag hatte, Kontakt zu neuen Leuten zu suchen und Leute anzuwerben.
Und was wäre deine Einschätzung? War es bislang einfach Glück, dass die Leute immer gefunden und gestoppt werden konnten, bevor was passiert ist? Also ist es einfach nur eine Frage der Zeit oder sind die entsprechenden Stellen in Deutschland da auch einfach verstärkt worden und begegnen dem mit der notwendigen Kraft, die es dann braucht, um das eben aufzuhalten?
Man weiß es ja schlicht nicht, ob sie rechtzeitig geschnappt wurden. Also in dem Fall, wenn das so stimmt, was die Ermittler da bisher so zusammenbekommen haben, dass die beiden schon Militär- und Industrieanlagen mal fotografiert haben und sich irgendwie Lagepläne beschafft haben und sowas. Aber man muss schon sagen, ja, die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall gewachsen. Der Verfassungsschutz ist ja hauptsächlich zuständig für Spionageabwehr. Da hat man auch mehr Kräfte zusammengezogen und in den Landesämtern für Verfassungsschutz, da waren so die Spionageabwehrabteilungen nach dem Kalten Krieg schon ordentlich runtergespart worden, weil der Islamismus groß im Fokus stand, jetzt seit ein paar Jahren auch der Rechtsextremismus, alles wichtige Themen natürlich, aber das alles auf Kosten des Personals in der Spionageabwehr. Und da hat man so in manchen Landesämtern erstmal so die Rumpfbesetzung von 2-3 Leuten, die sich damit noch befasst haben, erstmal wieder aufgestockt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da der Fokus schon verstärkt worden ist.
Christoph, vielen Dank für deinen Bericht aus Berlin und deine Einschätzung. Schöne Grüße.
Nichts zu danken.
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben bei einem Gipfeltreffen in Brüssel erneut gesagt, dass sie die Attacke von Iran auf Israel aufs Schärfste verurteilen. Um Iran weiter zu isolieren, haben die EU-Staaten noch härtere Sanktionen gegen Iran beschlossen. Die neuen Strafmaßnahmen sollen sich gegen Unternehmen richten, die an der Produktion von Drohnen und Raketen beteiligt sind. Gleichzeitig haben die Gipfelteilnehmer beide Seiten, Iran und Israel, dazu aufgerufen, weitere Spannungen unbedingt zu vermeiden. Fast 3 Jahre ist es her, dass es im Ahrtal eine verheerende Flutkatastrophe gegeben hat. In Rheinland-Pfalz sind damals 136 Menschen ums Leben gekommen. Gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler von der CDU, und gegen den Leiter des Krisenstabs stand ein schwerer Verdacht im Raum. Fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen gegen die beiden Männer aber eingestellt. Sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es zwar erhebliche Mängel beim Katastrophenschutz gegeben hat, die beiden Männer zu verantworten hätten. Allerdings begründe sich daraus keine Strafbarkeit. Im aktuellen SZ-Magazin, da geht es diese Woche ums Wohnen. Und mein Kollege Roland Schulz, der hat da einen ganz besonderen Baumarkt entdeckt. Den Baumarkt für historische Rohstoffe. 2 Brüder verkaufen dort jahrhundertealte Türen oder Dielen, über die schon Generationen von Bewohnern gelaufen sind. Und allerhand andere Dinge aus alten Gebäuden. Das könnte doch auch für alle Mieterinnen und Mieter im Neubau eine Chance sein auf ein Stück gelebte Geschichte im eigenen Zuhause. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung heute Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür, Immanuel. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.